Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüße ich Jürgen zu Heide. Im Krimi um Wirecard ist heute eine neue Folge gesendet worden. Die These vom bösen Einzeltäter ist so brüchig geworden, dass heute gleich mehrere ehemalige Führungskräfte festgenommen worden sind. Darunter auch der ehemalige Chef, der schon einmal kurz im Gefängnis und nur auf Bewährung sozusagen draußen war. Die These lautet jetzt, das war bandenmäßiger Betrug. Und Sie hören richtig, es handelt sich um ein DAX-Unternehmen, bei dem so etwas möglicherweise möglich gewesen ist. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Die Corona-Zahlen steigen, und zwar in vielen Orten. Und das führt zu der Frage, was machen wir mit den Urlaubsrückkehrern? Diese Frage werden wir wägen und anschließend Karl Lauterbach fragen, was könnte, was sollte man denn eigentlich tun? Dann im Europaparlament gibt es Kritik an den Beschlüssen, die die EU-Gipfel Protagonisten beschlossen haben. Der zweite Verhandlungstag in Halle gegen den Attentäter mit bedrückenden Details und die DRK-Studie, die Deutschen mögen das Homeoffice. Und natürlich wie immer am Ende der Sendung der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen bei Wirecard. Einzelheiten dazu habe ich gerade schon genannt und über all das wollen wir reden mit unserem Korrespondenten in München, der jetzt live mit uns verbunden ist, Michael Watzke. Erst einmal schönen guten Abend.
Guten Abend nach Köln.
Fangen wir an damit, wer ist da heute festgenommen worden?
Sie haben schon gesagt, wieder festgenommen worden ist Markus Braun, der frühere Vorstandsvorsitzende von Wirecard. Er ist festgenommen worden, weil sich die Vorwürfe gegen ihn verstärkt haben. Und die Staatsanwaltschaft hat ihn heute festgenommen, nachdem er sich wie immer gemeldet hatte. Und dabei ist er dann ist der Haftbefehl vollstreckt worden. Außerdem sind zwei weitere frühere Manager festgenommen worden. Zum einen der frühere Finanzvorstand der Wirecard AG, der bis 2017 dort arbeitete, und der Chefbuchhalter. Schon festgenommen vorher war Oliver Bellenhaus, das ist der Geschäftsführer der Card System Middle East in Dubai gewesen. Das ist möglicherweise auch der Kronzeuge, der mit seinen Aussagen und Angaben dazu geführt hat, dass die Haftbefehle jetzt ausgestellt und vollstreckt werden konnten.
Dann kommen wir jetzt zu den Vorwürfen. Ich habe gerade den Begriff schon genannt, gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Das hat die Staatsanwaltschaft heute so deutlich gesagt. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass sich die Angeklagten und möglicherweise noch weitere Manager in einer Bande, und Sie haben schon gesagt, bei einem DAX-Unternehmen, das ist schon erstaunlich, dass sie in einer Bande Absprachen getroffen haben, darüber, dass sie, um das Unternehmen gegenüber Investoren und Banken attraktiver zu machen, Umsätze erfinden würden, dass sie wohl schon seit 2015 wussten, dass Wirecard mit dem tatsächlichen Geschäft, das vor allem in Europa war, Verluste machen würden und dass man deshalb Umsätze und Gewinne erfand, um so 3,2 Milliarden Euro an Krediten zu bekommen von europäischen und asiatischen Banken. Geld, das die Staatsanwaltschaft nun sagt, das wohl für immer verloren ist. Und die Staatsanwaltschaft hat heute auch in ihrer Pressemitteilung gesagt, da wird in einem streng hierarchischen System, das geprägt war von Chorgeist und Treue schwüren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden, als Führungsperson berichtet von der Person, die dort ausgepackt hat und als Kronzeuge dient.
Wer muss da überall mitgemacht haben? Also Sie haben gerade einige schon genannt im Unternehmen, aber wir haben ja dann die berühmten Wirtschaftsprüfer und möglicherweise andere Instanzen. Was muss man sich da vorstellen? Wenn denn immer mit dem Vorbehalt, dass diese Vorwürfe stimmen.
Ja, natürlich. Also in dem, was die Staatsanwaltschaft heute im Interview mit der Sprecherin Frau Leiding und in der Pressemitteilung mitgeteilt hat, da steht noch nichts von den Prüfgesellschaften, also speziell von Ernst & Young drin. Natürlich stellt sich diese Frage, denn Ernst & Young hat jahrelang die Jahresabschlüsse von Wirecard testiert, die eben ab 2015, so sagt die Staatsanwaltschaft, wohl schon falsch waren. Und dann stellt sich die Frage, wie ein so angeblich renommiertes Prüfunternehmen wie Ernst & Young das nicht sehen konnte. Natürlich stellt sich dann die Frage, war das Absicht oder war das einfach geschludert. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft dazu bis jetzt noch nichts gesagt. Bisher richten sich die Vorwürfe gegen dieses Konglomerat, gegen diese Führungsklicke, diese Bande, die aus mehreren Köpfen bestand und eben seit 2015 diesen gewerbsmäßigen Bandenbetrug begangen haben soll.
Das war Michael Watzke, der Kollege mit ersten Einzelheiten zu den neuen Festnahmen heute Abend. Danke Ihnen für diese Einzelheiten. Unser nächstes Thema: Corona. Überall glauben die Menschen, sie müssen sich nicht mehr unbedingt an die Regeln halten. Wir sehen Bilder, die eigentlich nicht, wir nicht sehen sollten. Es ist aber so. Zum Beispiel im Ausland. Beginnen wir damit, bevor wir in die Bundesrepublik schauen. Die Corona-Zahlen zum Beispiel in den Niederlanden haben sich deutlich erhöht. Susanne Bode.
Vergangene Woche sind 987 neue Infizierte gemeldet. Und das sind beinahe doppelt so viele wie in der Woche davor. Wir haben zwar mehr getestet, aber wenn wir mehr testen, finden wir auch mehr Infizierte. Das heißt, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die rumlaufen und infiziert sind. Sagt Aura Thiemen vom Landesgesundheitszentrum. Bisher war man dort davon ausgegangen, dass die Neuinfektionen innerhalb der Familien stattfinden. Aber jetzt ist das Virus auch zwischen Freunden und in der weiteren Verwandtschaft übertragen worden. Auf Festen, in Cafés und auch am Arbeitsplatz gab es mehr Ansteckungen. Vor allem in den Feriengebieten an der Küste, also in den Provinzen Nord- und Südholland und in Seeland. Aktuell ist der sogenannte R-Wert in den Niederlanden auf 1,29 angestiegen. Das bedeutet also, dass 100 infizierte Menschen 129 andere in ihrer Umgebung anstecken. Auf diese Weise geht die Infiziertenrate nach oben. Und das zum ersten Mal seit Mitte März. Neue Vorsorgemaßnahmen sind bisher nicht angekündigt. In den Niederlanden gilt eine Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung verweist auf den Abstand von 1,50 Meter und auf die gängigen Hygienehinweise. Die Corona-Zahlen werden in den Niederlanden einmal pro Woche veröffentlicht. Auffällig diesmal ist, dass es viele 20- bis 40-Jährige getroffen hat. Zwar haben die eine relativ gute Gesundheit, doch können sie Eltern und Großeltern anstecken. Aura Thiemen vom Landesgesundheitszentrum schickt einen Weckruf in die Bevölkerung. Wir wollen alles daran setzen und rufen die Menschen auf, dass wir so nicht weitermachen können, dass die Ansteckungen weiter steigen und dass wir direkt in eine zweite Welle reingehen. Davor warnt auch das Gesundheitsministerium in Den Haag. Hier sind die Politiker im Urlaub, die Pressekonferenzen gestoppt. Die Warnungen, sich die Hände zu waschen, Abstand zu halten und zu Hause zu bleiben, sind verhallt, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Doch das Virus macht keinen Urlaub.
Das war der Bericht von Susanne Bode, und wir hätten jetzt nicht die Niederlande, sondern auch etliche andere europäische Länder nehmen können. In Frankreich zum Beispiel gehen die Zahlen auch nach oben. Insofern steht die Frage im Raum: Was sollte und muss passieren, wenn die Menschen aus dem Urlaub zurückkehren? Die Gesundheitsminister haben heute darüber debattiert, allerdings nur eine Entscheidung getroffen, die noch nicht vollzogen wird. Lennart Sebald.
Einig waren sich die Ministerinnen und Minister in einer Sache: Die Corona-Tests für Rückkehrer sollen insgesamt ausgeweitet werden. Wie genau, ist aber noch unklar. Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche teilte nach dem Treffen mit, dass sie sich am Freitag mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einer weiteren Konferenz endgültig einigen will. In der Diskussion geht es unter anderem um die Frage, ob Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend an deutschen Flughäfen getestet werden sollen. Ärztevertreter hatten im Vorfeld ein solches Vorgehen gefordert, um bei Infizierten eine weitere Ausbreitung so schnell wie möglich bekämpfen zu können. Bis jetzt müssen Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen, 2 Wochen in Quarantäne. Ob das aber immer so eingehalten wird, ist fraglich. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte schon vor der Konferenz kostenlose und freiwillige Tests für alle Reiserückkehrer an Flughäfen angekündigt. Auch in Nordrhein-Westfalen hatte Gesundheitsminister Laumann über Corona-Testzentren an den Flughäfen nachgedacht.
Das war Lennart Sebald mit dem Bericht. Das Ganze wollen wir jetzt bewerten und wägen. Dazu begrüße ich am Telefon Karl Lauterbach für die SPD und als Arzt besonderer Kenner der Szene. Schönen guten Abend, Herr Lauterbach.
Hallo, guten Abend.
Herr Lauterbach, zunächst einmal die erste Frage: Wenn die Gesundheitsminister sich heute, also mitten in den Ferien, mit der Frage beschäftigen, was mit jenen passiert, die zurückkommen, was fällt Ihnen ein, wenn ich Sie das frage?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage ist und dass man sich vielleicht sogar noch früher damit hätte beschäftigen können. Aber auf jeden Fall trifft man sich wahrscheinlich nicht zu früh für diese wichtige Frage.
So, jetzt hat man gesagt, heute Tests im Prinzip ja, Entscheidung doch nicht, möglicherweise am Freitag. Wann und wo helfen denn da Tests? Erstmal, Sie würden sie für notwendig erachten?
Ja, ich würde Tests also für Reiserückkehrer für dringend notwendig halten. Ich glaube, wir sind sonst im Blindflug unterwegs. Von dem, was wir bisher gesehen haben im Ausland, wissen wir, dass also viele, gerade jüngere Reisende, die Sicherheitsabstände nicht immer einhalten konnten, auch nicht immer Masken getragen haben. Und es gibt hier sehr viele Bilder, die, ich sage mal, besorgniserregend sind. Man kann sich auch auf der Rückreise dann infizieren. Somit, wir gingen schon ein nicht unerhebliches Risiko ein, wenn wir ungetestet die Urlauber also wieder ins Land ließen. Ich glaube, das also können wir uns derzeit nicht leisten. Denn also wenn uns tatsächlich, wie ähnlich in Ischl, einige also Superspreader ins Land kämen und wir hätten dann wieder Herde, dann wird das die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle im Herbst doch deutlich erhöhen.
Nun ist aber doch die Grundfrage, es heißt ja nun ja, in Europa brauchen wir das nicht, sondern nur in Ländern, wo Risiken sind. Aber gerade was Sie schildern, wenn die Bilder von Mallorca oder anderswo werten und wägen, dann ist die Unterscheidung dann überhaupt sinnvoll?
Aus meiner Sicht ist die Unterscheidung nicht sinnvoll. Ich würde wirklich jeden Fernurlauber prüfen. Urlaub in Deutschland können wir ja vor Ort kontrollieren. Dafür haben wir ja unsere eigenen Möglichkeiten. Aber das Urlaubsgeschehen im Ausland zu kontrollieren, das entzieht sich halt unseren Möglichkeiten. Und daher wäre ich vorsichtig, hier zu trennen zwischen einem Risikogebiet und einem Nicht-Risikogebiet. Also wir haben Bilder aus Spanien gesehen, aber auch aus Österreich und aus den Niederlanden beispielsweise, die allesamt also ja eher bestürzend gewesen sind. Und von daher würde ich nicht in Risikoländer und Nicht-Risikoländer unterteilen, sondern alle testen, die zurückkommen.
Und dann reicht es ja auch übrigens nicht, das am Flughafen zu machen. Das sind ja dann auch wieder nur bestimmte Leute, die mit dem Auto fahren, muss man dann ja auch kriegen, oder? Das heißt, Sie würden jeden testen?
Ich würde es jedem empfehlen, auch der mit dem Wagen zurückgekommen ist, aber ich würde an den Flughäfen einfach der Logistik wegen eine Soforttestung anbieten, denn diejenigen, die sich dann am Flughafen testen lassen, die haben den Test schon hinter sich. Und das hätte auch übrigens den Vorteil, wenn ich also dann am Flughafengebäude Menschen finde, die ich positiv teste, dann weiß ich, die sind in einem Flugzeug unterwegs gewesen, wo sie möglicherweise andere infiziert haben können. Dann ist man einfach sehr viel schneller mit der Nachvollziehung der Fälle. Das ist einfach so viel besser und schneller, als wenn ich nachträglich versuche, die Personen durch die Gesundheitsämter noch am Wohnort wieder zu identifizieren.
Jetzt kommen wir schon mal auf den Begriff zweite Welle. Sie haben ihn gerade angesprochen. Wie kann man die verhindern? Oder ist es nicht angesichts der Tatsache, dass all das, was wir beide gerade besprechen, das ist weder umgesetzt und selbst wenn es Freitag möglicherweise beschlossen wird, ist es ja nicht Samstag früh da. Also laufen wir da sehenden Auges wieder in ein Risiko? Zumal die Zahlen übrigens jetzt schon wieder leicht steigen.
Also wir laufen auf jeden Fall in ein Risiko. Man kann nicht häufig genug betonen, dass es noch nie eine weltweite Pandemie gegeben hat, die ohne zweite Wellen ausgekommen wäre. Also es wäre wirklich das allererste Mal, dass es keine zweite Welle gibt. Somit die zweite Welle ist die Regel und nicht die Ausnahme. Und wir sehen es ja jetzt auch in vielen Ländern, die an sich eine gute Arbeit gemacht hatten am Anfang. Wie beispielsweise in Japan, also sind die Zahlen wieder gestiegen, aber sehr stark auch in Australien, in Singapur, die eine vorzügliche Arbeit an sich gemacht hatten, sind überall zweite Wellen jetzt zu sehen. Somit, ich glaube, dass wir realistisch sein müssen, eine zweite Welle könnte gut kommen. Das Gegenteil wäre die Überraschung, nicht die Neuigkeit. Und um die möglichst klein zu halten, um den Erfolg bei der Bekämpfung der ersten Welle noch einmal reproduzieren zu können, würde ich Vorkehrungen treffen.
Jetzt kann es ja vielleicht sein, dass mancher denkt, wir hören so viel über den Impfstoff, die Entwicklung ist da relativ weit. Führt das möglicherweise auch zu dieser Sorglosigkeit? Zunächst mal diesen psychologischen Aspekt und dann sprechen wir gleich über den Impfstoff.
Ja, unbedingt. Also das ist tatsächlich ein Risiko. Die Impfstoffnachrichten sind ja jedes Mal positiv gewesen. Es gibt 4 Impfstoffe, die relativ weit sind. 2 RNA-Impfstoffe und 2 also mit einem Adenovirus. Und die sind quasi alle vor der Phase-3-Testung, also wo ich dann Menschen also untersuche, ob sie sich infizieren oder nicht. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht. Das ist die Phase 3, wo die allermeisten Impfstoffe scheitern. Das heißt, wir wissen derzeit zwar, es gibt eine Immunantwort, aber ob ich damit tatsächlich Infektionen vermeiden kann, das weiß kein Mensch. Von daher also ist etwas besorgniserregend, dass also die guten Nachrichten, Zwischennachrichten von den Impfstoffen hier den Leichtsinn vielleicht befördern können. Es ist nach wie vor durchaus möglich, dass wir wie also bei anderen Coronaviren also keinen Impfstoff hinbekommen. Wir haben es ja auch bei den anderen nicht geschafft.
Was heißt das zum Beispiel für Schule und Schulöffnung? Wir sind jetzt zumindest in Nordrhein-Westfalen ungefähr in der Mitte der Ferien. So, was heißt das eigentlich? Wie kann und soll man da weitermachen? Das ist ja dann der nächste Punkt. Nach den Ferien kommen die Kinder wieder an Orte, wo sie zusammen sind mit anderen.
Ja, es hat sich zunächst einmal klar bestätigt in den internationalen Studien, dass also Kinder auch ansteckend sind und sich anstecken können. Sie können sich untereinander anstecken, sie können auch Lehrer und Erwachsene, also ihre Eltern, anstecken. Das gilt insbesondere für Kinder, die älter als 10 Jahre sind. Für kleinere Kinder ist das etwas anders zu diskutieren. Aber bei den Kindern, ich sag mal 10 und aufwärts, also ist die Ansteckung da. Und bei den Teenagern ist sie wahrscheinlich nicht viel weniger also ausgeprägt als bei Erwachsenen. Das bedeutet, also wenn wir jetzt tatsächlich viele Fälle in der Bevölkerung haben, dann hätten wir natürlich auch wieder Kinder, die sich infiziert hätten, zum Beispiel bei ihren Eltern, die wir uns dann in die Schulklasse tragen. Daher müssen wir aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Vorbereitung treffen. Wie können wir den Unterricht stattfinden lassen, wenn das passiert, dass beispielsweise in vielen Klassen sich jemand also infiziert? Also wie geht man damit um, wen isoliert man und so weiter? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es riskant ist, sich darauf zu verlassen, dass der Schulunterricht so stattfinden kann, wie er letztes Jahr stattgefunden hat. Also niemand will hier, dass gar kein Unterricht stattfindet. Das kann keine Rede sein. Aber dass man also so etwas macht wie in Dänemark beispielsweise, dass mit größeren Abständen gearbeitet wird. In den Berufsschulen halte ich es zum Beispiel auch, also bei den Berufskollegs finde ich es zum Beispiel auch diskutabel, dass man mit Maske am Unterricht teilnimmt oder zumindest mit Masken zum Unterricht kommt. Größere Abstände, und man muss auch überlegen, ob wir ein Testkonzept machen, dass wir Lehrer regelmäßig testen zum Beispiel.
Das wäre jetzt gerade meine Frage, Herr Lauterbach. Ist es nicht so, dass wir eigentlich viel mehr testen müssten? Und wie hoch sind die Kapazitäten im Moment? Denn alles, was Sie mir gerade erzählen oder uns erzählen, deutet ja darauf hin, wir müssen viel mehr testen.
Das stimmt. Wir reizen die Kapazitäten, die wir haben, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht aus. Und wir haben noch immer kein richtiges Testkonzept. Was also sich in den Studien gezeigt hat, ist, wenn man ein gutes Testkonzept hat, insbesondere die Risikogruppen, also Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte, Altenpflegerinnen, wenn man die 2-mal pro Woche testet und vor allen Dingen das Ergebnis der Tests dann sehr schnell mitteilt, dann kann man damit eine Menge erreichen. Damit kann man also sehr viele, wenn man das noch kombiniert mit so etwas wie dem japanischen System, dass man um Clusterausbrüche, also sagen wir Häufungsausbrüche herum, also sehr intensiv testet, das sozusagen nach hinten aufarbeitet, die sogenannte japanische Strategie, schafft man eine Menge. Wir hätten die Tests und wir können die Testkapazität sogar noch wesentlich erweitern, indem wir die Tests poolen. Das ist so ein System, wo ich also sozusagen mehrere, sagen wir mal, Tests in eine PCR-Auswertung bringe, und wenn ich dann da positive Fälle finde, dann werden die einzeln geprüft. Damit kann ich sozusagen wie in einem Hebel mit also weniger Testmaterial viel mehr und viel schneller testen. Auch diese Möglichkeiten bestehen, werden aber noch nicht genutzt.
Dankeschön. Das war Karl Lauterbach, der Sozialdemokrat und Mediziner. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Deutschland, diese aktuelle Zahl sei nachgereicht, meldet das Robert-Koch-Institut 454 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Weil diese Infektionen steigen weltweit, wir haben darüber gesprochen, auch in den Vereinigten Staaten, hat der amerikanische Präsident jetzt eine richtige Wende hingelegt. Allerdings sollte man vielleicht eher sagen, eine Wahlkampfwende. Er will die Maske. Zumindest hat er sie schon mal in der Tasche, Julia Kastein.
Es wird schlimmer, bevor es besser wird. Mit diesem Eingeständnis begann US-Präsident Trump sein erstes Pressebriefing zur Pandemie seit Mitte April. Und anders als in den vergangenen Monaten sprach sich Trump auch für das Tragen von Masken aus. Alles, was helfe, müsse getan werden. Trump appellierte so deutlich wie nie an seine Landsleute, Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen zu meiden und Abstand zu halten, und behauptete, er sei auch schon immer für das sogenannte Social Distancing gewesen. Dabei hatte er sich erst vor einem Monat von tausenden Anhängern Anhängern ohne Maske und ohne Abstand feiern lassen. Der Präsident erklärte erneut, dass kein Land so viel teste wie die USA, aber er räumte auch ein, dass es noch zu lange dauert, bis die Ergebnisse vorliegen. Deshalb würden nun tausende Schnelltests produziert. Bei der Impfstoffentwicklung gäbe es gute Fortschritte und sobald ein Präparat vorliege, stünde das Militär für die Verteilung im ganzen Land bereit. Er hoffe auf hohe Einschaltquoten, hatte Trump vor dem Briefing erklärt. Denn während in den USA die Infektionszahlen seit Wochen dramatisch steigen, sind die Umfragewerte des Präsidenten deutlich gesunken. Eine Mehrheit der Amerikaner ist mit seinem Krisenmanagement unzufrieden und traut ihm nicht. Die Chefin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi warf Trump vor, die Pandemie verschlimmert zu haben. Wäre er schon vor Monaten mit gutem Beispiel vorangegangen, wäre den Amerikanern viel erspart geblieben. So aber leide nun das ganze Land am, wie die Top-Demokratin es bei CNN nannte, Trump-Virus.
Das nächste Thema hat indirekt auch mit dem Virus zu tun, denn es geht um Kinder und Kinderarmut. Und die Corona-Krise war nicht förderlich, Sophie von der Tann.
Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung warnt, durch die Corona-Krise könnte die Situation noch verschärft werden. Häufig arbeiten Eltern von benachteiligten Kindern in Teilzeit oder in Minijobs. Sie seien oft die Ersten, die ihre Jobs verlieren oder wenig Kurzarbeitergeld bekommen. Außerdem litten gerade bedürftige Kinder und Jugendliche darunter, dass außerhäusliche Unterstützungsangebote wie Nachmittagsbetreuung während des Lockdowns ausgesetzt wurden. Ein weiteres Problem, die Einführung von digitalem Unterricht. Denn knapp ein Viertel der Kinder in Grundsicherung hätten keinen internetfähigen PC im Haushalt. Laut Studie gibt es regionale Unterschiede. In Ostdeutschland sei der Anteil von Kindern in Grundsicherung in den vergangenen 5 Jahren um gut 5 Prozentpunkte gesunken. In Westdeutschland stagniere die Quote allerdings. Während in einigen Kommunen bis zu 40% auf Grundsicherung angewiesen sind, sind es in anderen nur 2%.
In Russland ist ein weiterer hochumstrittener Prozess mit einem Schuldspruch beendet worden. Der Historiker Juri Dmitrijew wurde zu 3 Jahren und 6 Monate Haft verurteilt, allerdings weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Christina Nagel.
Es ist ein Urteil, das aus Sicht der Menschenrechtsorganisation Memorial ungerecht ist, das aber trotzdem für Erleichterung sorgt. Eine 15-jährige Lagerhaft wäre einem Todesurteil für den 64-Jährigen gleichgekommen, hieß es. Schon die 3-jährige Untersuchungshaft hatte dem Historiker sichtbar zugesetzt. Ihm war illegaler Waffenbesitz, Kinderpornografie und Unzucht mit Kindern vorgeworfen worden. Leidtragende soll seine Pflegetochter gewesen sein. Dmitrijew hatte die Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen. Er hält die Anklage für einen Vorwand, um seinen Einsatz für die Opfer des Stalin-Terrors zu unterbinden. Seine Forschungen waren auf regionaler Ebene als schädlich für den Ruf Russlands bezeichnet worden. Die Verfahren gegen ihn waren international als politisch motiviert kritisiert worden. In einem ersten Prozess war der Historiker freigesprochen worden. Das Urteil wurde aber kassiert. Es folgte eine neue, erweiterte Anklage. Der Richter sprach Dmitrijew heute nur in einem Punkt schuldig, der Unzucht mit Kindern. Das aber wiegt schwer und dürfte als Makel an ihm haften bleiben. Aufgrund seiner langen Untersuchungshaft könnte der Menschenrechtler im November freikommen.
Das war der Bericht von Christina Nagel. Und um 23.33 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehene an der Börse in Frankfurt. Die Einzelheiten dazu hat Konrad Busen.
1,16 Dollar. So viel war 1 Euro zum letzten Mal im Oktober vorletzten Jahreswert. Jetzt profitiert der Euro von mehreren Faktoren. Der Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union gibt Anlegern Hoffnung und stützt unsere Währung. Außerdem, in den USA ist die Lage nicht gut für den Dollar. Politiker in Washington streiten sich darüber, ob Corona-bedingte Arbeitslosenhilfen verlängert werden sollen, ob vielleicht nochmal ein weiteres Konjunkturprogramm aufgelegt werden muss und wie hoch die Schulden wären, mit denen so etwas bezahlt würde. Das alles schwächt den Dollar. Dazu kommen die steigenden Corona-Infektionen in den USA und der Eindruck, dass der Präsident die Lage nicht im Griff hat. Was wohl Trump dazu sagen würde, dass hohe Summen amerikanischer Steuergelder auch nach Deutschland fließen wegen Corona. Die Mainzer Firma BioNTech entwickelt zusammen mit Pfizer einen Corona-Impfstoff und die US-Regierung hat 600 Millionen Dosen vorbestellt für 1,7 Milliarden Euro. Evotec, ein deutsches Biotech-Unternehmen, das auch in den USA unterwegs ist, es hat vom Verteidigungsministerium der USA den Auftrag für Corona-Antikörper bekommen. Die Aktien all dieser Unternehmen haben an diesem Mittwoch kräftig zugelegt. Große Gewinner bei den Aktien auch die Software AG plus 6%. In der Corona-Rezession sagen sich offenbar viele Wirtschaftsentscheider, wir nutzen die Krise, um zu investieren in die Digitalisierung, in neue Software und gern auch in die Software der Software AG. Der DAX hat an diesem Mittwoch 0,5% verloren auf 13.104 Punkte.
Das war der Börsenbericht, das war Konrad Busen. Die Staats- und Regierungschefs sind am Dienstag früh nach vielen, vielen Stunden der Verhandlung in Brüssel erleichtert auseinandergegangen. Sie hatten ihren Deal. Allerdings, der Deal ist erst dann wirklich ein Deal, wenn auch das Europaparlament zugestimmt hat. Übrigens auch die nationalen Parlamente müssen alle zustimmen. Immerhin im Moment gibt es im Europaparlament mächtig Kritik. Und die große Frage ist, wird es das Ganze aufhalten oder wird es das verändern und verändern können? Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
Das Europaparlament ist mit den Ergebnissen des EU-Gipfels von gestern mehr als unzufrieden. Vor allem die geplanten Kürzungen bei Forschung, Gesundheit, Umwelt und Klima wollen die Abgeordneten nicht hinnehmen. Gerade diese Zukunftsthemen sind doch europäische Vorzeigeprojekte. Hier zu streichen untergräbt die erhoffte nachhaltige Erholung, heißt es in einem Antrag, den das Parlament morgen beschließen will und der dem ARD-Hörfunk in Brüssel vorliegt. Eine große Mehrheit gilt als sicher, denn die Forderungen werden von Christdemokraten, Sozialisten, Grünen, Liberalen und Linken unterstützt. Wir wollen die Vorschläge der Staats- und Regierungschefs verbessern, sagt Parlamentspräsident Sassoli.
Se vogliamo scommettere sulle giovani generazioni, non possiamo tagliare le risorse.
Wenn wir uns zu den kommenden, den jungen Generationen bekennen möchten, dann können wir den Haushalt für Forschung und Bildung nicht zusammenstreichen oder das Austauschprogramm Erasmus. Und wenn wir, wie das die deutsche Kanzlerin Angela Merkel richtigerweise getan hat, die Migrations- und Asylpolitik stärken wollen, dann können wir in diesen Bereichen nicht kürzen. Die vom Gipfel in Aussicht gestellten zusätzlichen Finanzquellen für die EU sind im Parlament ebenfalls zu wenig. Eine Plastikabgabe könne höchstens ein erster kleiner Schritt sein. Für die Einführung weiterer Einnahmen müsse ein verbindlicher Zeitplan vereinbart werden. Denn sonst, so befürchten es die Abgeordneten, drohen dem EU-Haushalt schon bald neue Kürzungen. Auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit verlangen die Parlamentarier deutliche Änderungen und werfen den Staats- und Regierungschefs vor, die bisherigen Bemühungen von EU-Kommission und Europaparlament zur Verteidigung der Grundwerte signifikant aufgeweicht zu haben. Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley sagte dem SWR-Fernsehen,
so wie es bisher ist, jubelt vor allen Dingen einer und das ist Viktor Orban. Das hat er sehr öffentlich gemacht, weil er diesen Mechanismus für wirkungslos hält. Und einen wirkungslosen Rechtsstaatsmechanismus, den haben wir schon in der EU. Wir brauchen nicht noch einen. Wir brauchen einen, der wirklich wirkt und darauf werden wir auch dringen.
Konkret will das Parlament, dass Fördergelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden und dass nur eine Zweidrittelmehrheit der EU-Länder eine solche Entscheidung aufheben kann. So sieht es ein Vorschlag der EU-Kommission vor, über den seit 2018 verhandelt wird, bisher allerdings ergebnislos. Mit ihrem Forderungskatalog wollen die Abgeordneten in die anstehenden Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union gehen, also mit der Vertretung der Mitgliedstaaten. Die Pläne für den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen müssen auch vom Europaparlament beschlossen werden. Allerdings können die Abgeordneten das Finanzpaket nur als Ganzes entweder annehmen oder ablehnen.
Das war der Bericht von Stefan Überbach. Am zweiten Prozesstag zum Anschlag auf die Synagoge in Halle sorgte heute ein Video für Emotionen und das ist noch zurückhaltend ausgedrückt. Es war nämlich besonders schwierig für die Beteiligten, aber auch für die Angehörigen der Opfer, denn im Gerichtssaal wurde in der Tat das Live-Video des Attentates gezeigt. Die Frage ist, was bedeutet das für den Prozess? Niklas Ottersbach.
Es sind verstörende Szenen, die sich da heute gleich zu Beginn im Landgericht Magdeburg abspielen. Während auf dem Bildschirm das Video der Tat abläuft, kichert der Angeklagte in sich hinein. Einige Nebenkläger verlassen den Raum, andere wischen sich die Tränen aus dem Gesicht. Auch für Nebenklageanwalt Erkan Görgülü war das harte Kost. Er vertritt vor Gericht den Vater von Kevin S., das zweite Mordopfer des Anschlags.
Ja gut, ich muss vorher sagen, das ist nicht das erste Mal, dass ich mir das anschauen musste. Ich musste mir schon mal anschauen und obwohl ich schon sagen würde, ich war gewappnet, hat es mich natürlich trotzdem noch geschockt. Es ist immer wieder eine neue Dimension, ja.
Dabei hat der Angeklagte in dem Video bis auf sein Scheitern wenig dem Zufall überlassen. Selbst die Musik war bewusst gewählt als Soundtrack zum Anschlag. Auch heute präsentierte sich der Angeklagte wie gestern, rassistisch, antisemitisch und völlig gleichgültig seinen Opfern gegenüber. Interesse zeigt er nur für technische Abläufe, als ob die Gerichtsverhandlung eine Auswertung eines Feldversuchs in Sachen Waffenkunde wäre. Heute haben auch die Nebenklagevertreter zum ersten Mal das Wort ergriffen. Auf deren Fragen antwortet der Angeklagte nur widerwillig. Teilweise gefällt er sich darin, die Nebenklagevertreter zurechtzuweisen. Die Internetseiten, auf denen er sich informiert und ausgetauscht hat, will er nicht sagen. Nur so viel, er halte die Erzählung vom, Zitat, großen Austausch nicht für einen Verschwörungsmythos. Gemeint ist einer der zentralen Kampfbegriffe der extremen Rechten, wonach eine weiße Mehrheitsbevölkerung gegen nicht-weiße Einwanderer ausgetauscht würde. Insgesamt zeige die Verhandlung, dass sich nicht nur die Nebenkläger mit dem Angeklagten schwer tun, sagt Nebenklageanwalt Erkan Görgülü.
Die Verteidigung hat aber das Pech, dass der Angeklagte hier das als seine Bühne nutzt und als seinen Kampf nutzt. Und deshalb tun sich viele Nebenklägervertreter auch schwer, Fragen zu stellen, weil das dazu führt, dass man den Angeklagten Stefan B. in gewisser Weise befriedigt, denn er würde seine Bühne ausgeweitet bekommen.
Heute hat sich auch Verteidiger Hans-Dieter Weber zum ersten Mal seit Verhandlungsbeginn an die Öffentlichkeit gewandt. Seinen Mandanten hält er für voll schuldfähig, das habe ein vorläufiges Gutachten ergeben. Weber spricht nicht von Verhandlungsstrategie, sondern von der Wahrung eines rechtsstaatlichen Verfahrens.
Wir sind schon im einen oder anderen Punkt anderer Auffassung als die Staatsanwaltschaft in Bezug auf eine rechtliche Würdigung. Was das im Einzelnen ist, werde ich jetzt nicht preisgeben. Das werden Sie im Laufe des Verfahrens sicherlich mitverfolgen können. Es ist also nicht so, dass wir mit allem, was in der Anklageschrift steht, einverstanden sind.
Was erfreulich ist, die Umstände, unter denen der Prozess stattfindet, haben sich seit gestern deutlich verbessert. Keine langen Schlangen vorm Landgericht, ein pünktlicher Verhandlungsbeginn. In den nächsten Wochen werden dann die knapp 150 Zeugen geladen. Als erstes die Ermittler. Einige wichtige Zeugen werden allerdings nicht aussagen. Die Eltern des Angeklagten, das hat die Richterin heute mitgeteilt, wollen nicht vor Gericht über ihren Sohn aussagen, den mutmaßlichen Attentäter von Halle.
Das war der Bericht von Niklas Oddersbach. Es ist viel spekuliert worden in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Homeoffice, ist das nun Segen oder ist das Fluch oder ist es vielleicht beides? Die DAK, die Krankenkasse, wollte es genauer wissen. Die hat eine Umfrage gemacht, genau genommen eine Untersuchung. Und dabei kommt heraus, im Prinzip ganz gut. Es gibt eine Menge Vorteile, natürlich auch ein paar Nachteile. Dieter Nürnberger.
Das Besondere an dieser Studie der DAK Gesundheit zu Homeoffice und deren Auswirkungen, die repräsentativen Zahlen wurden vor und während der Corona-Krise erhoben. Und die Ergebnisse dürften überraschen, denn die deutlich zunehmende Digitalisierung bei der eigenen Arbeit wird inzwischen in höherem Maße als vermutet positiv wahrgenommen. Zwar habe sich die tägliche Arbeit im Homeoffice durch Corona verdreifacht, doch gleichzeitig ging eine durchaus vorhandene anfängliche Skepsis der Beschäftigten zurück. Susanne Hildebrand vom IGIS-Institut hat im Auftrag der DAK Gesundheit die Untersuchung geleitet.
Im Winter hatten wir die Auskunft von 35% bekommen, dass die Digitalisierung insgesamt als großer Nutzen eingestuft wird. Der Anteil ist deutlich gestiegen, das wird also positiver wahrgenommen von den Beschäftigten. Im Gegenzug sind die Anteile derjenigen, die das eher als Belastung empfinden, rapide nach unten gegangen.
Und zwar um beachtenswerte 80%. Die Studie zeigt, dass Homeoffice unabhängig von bisherigen digitalen Erfahrungen der Unternehmen ausgeweitet wurde. Auch jene, für die es Neuland war, reagierten somit schnell und flexibel. Weshalb die Corona-Krise als Durchbruch für digitale Arbeitsformen wie Homeoffice gesehen werden kann. Das tägliche Stresserleben am Arbeitsplatz ging für knapp ein Drittel der Befragten zurück, was im Umkehrschluss zu mehr Arbeitszufriedenheit führt. So gibt eine deutliche Mehrheit an, dass sie zu Hause produktiver arbeiten als am herkömmlichen Arbeitsplatz. Und besonders positiv wird gesehen, dass der tägliche Arbeitsweg wegfalle, somit eine Zeitersparnis bedeute. Bei den Negativmeinungen geht es vor allem um das Zwischenmenschliche. Knapp die Hälfte vermisst die Möglichkeit, schnell und direkt Probleme lösen zu können. Bemängelt wird auch, dass durch Homeoffice der Zugang zu benötigten Akten oder sonstigen Arbeitsunterlagen erschwert werde. Susanne Hildebrand.
Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, das schätzen 3/4 der Befragten als Nachteil ein.
2/3 gaben generell an, sie könnten dank Homeoffice Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Für die DRK als Auftraggeber der Studie zählt vor allem, dass durch Homeoffice die Ansteckungsgefahr bei Virusinfektionen gesenkt werden konnte. Man müsse nun die überraschend positiven Ergebnisse der Studie nutzen, um die Arbeitsbedingungen zu Hause zu optimieren, so Andreas Strom, Vorstandschef der DRK Gesundheit.
Denn nur dann, wenn wir die Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagements nutzen, können wir auch sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen zu Hause den Anforderungen an eine gesunde Arbeitsplatzumgebung entsprechen und eben die Balance zwischen Arbeitszeit und Familienzeit gelingen kann.
Und noch ein Ergebnis ist beachtenswert. Nach ersten vorliegenden Zahlen ist auch der allgemeine Krankenstand in Deutschland durch die Corona-Krise und den damit einhergehenden Digitalisierungsschub nicht gestiegen, sondern gleich geblieben.
Dieter Nürnberger informierte uns über eine DRK-Studie. Wir schauen noch einmal in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Streit zwischen den USA und China eskaliert, und zwar gewaltig. China muss ein Konsulat im texanischen Houston schließen. Das ist nur die eine Nachricht, dahinter steckt eine Menge mehr. So viel, dass wir mit dem Kollegen Jan Bösche darüber reden möchten. Herr Bösche, welche Fakten sind denn zunächst zu dem Konsulat in China, von China in Houston bekannt?
Ja, die Amerikaner haben die Chinesen offenbar relativ kurzfristig dazu aufgefordert, dieses Konsulat zu räumen. Bis Freitag sollen sie den Gebäudekomplex verlassen haben. Das Ganze hatte dann zur Folge sehr hektische Aktionen. Die Feuerwehr wurde von Nachbarn gerufen, weil Rauch aufstieg. Handybilder zeigen, dass im Innenhof Akten verbrannt wurden. Medien hier sagen, das sei durchaus üblich. Auch andere Länder hätten das in ihren diplomatischen Vertretungen gemacht, wenn sie die kurzfristig räumen sollen. Wir wissen nicht im Detail, was die Amerikaner den Chinesen vorwerfen. Es heißt, es sollte an Houston um den Diebstahl geistigen Eigentums gegangen sein. Chinesische Diplomaten sollen dieses Konsulat genutzt haben, sozusagen als eine Basis, um amerikanische Unternehmen auszuspionieren.
Das hat ja der amerikanische Außenminister gesagt. Gibt es irgendwelche Belege für diese These? Das ist ja immer die Frage, wenn die Amerikaner so etwas machen. Wir sprechen gleich noch darüber, in welchen großen Kontext das eingeordnet werden muss. Also gibt es irgendwelche Belege?
Nein, konkrete Belege gibt es nicht. Es sind amerikanische Einrichtungen in Texas genannt worden, die angeblich betroffen worden seien. Aber wie so oft, wenn es um Diplomatie geht und wenn es um Spionage geht, konkrete Belege gibt es nicht. Eindeutig ist aber, dass die Amerikaner hier durchaus ein Exempel statuieren wollten.
Welche chinesische Reaktion haben wir bisher?
Eine durchaus harsche. Das Ganze wurde zurückgewiesen. Der Vorwurf der Spionage wurde zurückgewiesen, standardsmäßig immer wieder. Dieser amerikanische Vorwurf grundsätzlich ist ja nicht neu, dass China seine diplomatischen Vertretungen auch zur Industriespionage nutzt. Und es wurde eben halt den Amerikanern ein einseitiger Schritt, eine einseitige Eskalation vorgeworfen. Nun ist die große Frage, wie wird China reagieren? Also werden die USA auch ein Konsulat in China schließen?
Ich habe gerade schon gesagt, das Ganze geht natürlich in den größeren Kontext der Auseinandersetzungen, die wir zwischen China und den Vereinigten Staaten oder umgekehrt sehen, je nachdem, wie man das sehen wollen. Was muss man da befürchten?
Ja, wir müssen sehen, dass Donald Trump in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu China hatte. Einerseits hat er China immer kritisiert, besonders wegen des Handelsüberschusses gegenüber den USA. Auf der anderen Seite hat er immer wieder versucht, auch sich persönlich zu zeigen, mit dem Präsidenten Xi eine persönliche Verbindung zu finden, um zum Beispiel Handelsverträge abzuschließen. Davon ist jetzt seit Beginn der Corona-Krise sehr wenig zu spüren. Der Präsident wirft China vor, die weltweite Corona-Krise verursacht zu haben und damit den USA auch geschadet zu haben und damit auch, das Ganze jetzt in Klammern gesagt, seine Wiederwahlchancen verringert zu haben. Und da sehen wir jetzt in den vergangenen Wochen besondere Aktionen der amerikanischen Regierung gegen China aus Gründen, die entweder aktuell sind, wie zum Beispiel die Hongkong-Politik, oder auch Gründen, die man auch schon vor 3-4 Jahren hätte ansprechen können, zum Beispiel die Lage im südchinesischen Meer.
Und auf der anderen Seite bei den Handelsbeziehungen, das habe ich zumindest gelesen, die Chinesen haben natürlich einen langen Hebel, weil sie sagen, dann kaufen wir eben nicht das Soja, was zum Beispiel verabredet worden ist in den großen Dingen, die die beiden da gemeinsam verabredet haben.
Ganz genau. Der Soja-Einkauf war ja die Hoffnung eines zumindest kleinen Handelsvertrages, den Donald Trump Anfang des Jahres noch als einen großen Erfolg gefeiert hatte, um die Umsätze wieder anzukurbeln, um auch besonders den amerikanischen Bauern zu helfen, den Landwirten, die unter der Handelspolitik der Trump-Regierung durchaus gelitten haben. Davon ist jetzt natürlich wenig zu spüren und offenbar gibt es innerhalb der Trump-Regierung auch keine Hoffnung, jetzt in den wenigen Monaten bis zur Wahl dort ein Verhandlungsergebnis finden zu können.
Dankeschön, das war der Kollege Jan Bösche. So viel Einzelheiten dazu. Und indirekt hat auch der letzte Beitrag hier in unserer Sendung mit dem amerikanischen Präsidenten natürlich zu tun, weil Twitter weitere Botschaften verhindern will. Einzelheiten dazu von Markus Schuller.
Die Löschung von gut 7000 Twitter-Konten, die mit QAnon in Verbindung stehen, kommt nicht von ungefähr. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kriechen die Vertreter dieser abstrusesten aller Verschwörungstheorien aus den dunklen Ecken des Internets und versuchen, im Mainstream Fuß zu fassen. Unterstützung erhalten sie dabei von oberster Stelle, von US-Präsident Donald Trump, sagt Travis Few dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender PBS. Trump hat die Inhalte dutzender QAnon-Konten weiterverbreitet. Er hat sogar eine Nachricht mit dem Hashtag QAnon retweetet. Travis Few macht einen QAnon Anonymous Podcast und beobachtet seit vielen Monaten die Gruppe. Ihre Kernbotschaft lautet, die USA seien von einer kriminellen Organisation unterwandert. Dieser gehörten etwa die früheren Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama, der Milliardär George Soros sowie diverse Hollywood-Stars an. Die Verschwörungstheorie geht aber noch weiter. Dieser Deep State betreibe auch ein weltweites Netzwerk von Kinderschändern. Politiker der Demokraten würden von einem Pizza-Restaurant in Washington aus diesen Kinderhandel betreiben. Travis Few sagt, in der QAnon-Bewegung gebe es zwei Fraktionen. Da gibt es die Gauner, die an die ganzen Verschwörungstheorien nicht glauben, aber eben Geld damit verdienen wollen. Und dann haben wir viele Anhänger, die sich mittlerweile sogar radikalisiert haben. Sie glauben an diese riesige Verschwörung, dass die Welt von einer Gruppe teuflischer Menschen beherrscht wird, die nur lügen und alles vertuschen. Twitter hat in den vergangenen Wochen nicht nur 7000 Konten gelöscht, es hat auch gut 150.000 Accounts herabgestuft. Das bedeutet, diese können weder in der Twitter-Suche angezeigt, noch können sie in die Rangliste der Trending Topics, der besonders häufig diskutierten Themen, aufrücken. Wichtig ist aber auch, Links zu Webseiten mit QAnon-Inhalten können auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes nicht mehr geteilt werden. Mittlerweile haben sich auch mehrere Kandidaten der Republikanischen Partei als Anhänger der QAnon-Bewegung geoutet. 11 Politiker, die bei den Wahlen im November für den US-Kongress kandidieren, unterstützen demnach die Verschwörungstheorie. Travis Few vom QAnon Anonymous Podcast sagt, die Anhänger der Verschwörungstheorie seien oft rassistisch und antisemitisch. Hauptgegner seien aber die klassischen Medien. QAnon behauptet, die Mainstream-Medien haben Angst davor, die Wahrheit aufzudecken. Letztlich sehen sie sich als Konkurrenz zu den klassischen Medien. Denn alles, was diese berichteten, seien Lügen. Und genau dieses Narrativ versucht die QAnon-Bewegung zu zerstören. Die US-Bundespolizei FBI hat bereits im vergangenen Jahr von einer zunehmenden Gefahr durch inländische Extremistengruppen gesprochen und in diesem Zusammenhang explizit QAnon als potenzielle extremistische Bedrohung im Inland genannt. Auf YouTube und Facebook unterhalten Unterstützer von QAnon nach wie vor viele Konten mit Tausenden von Followern.
Soweit der Bericht von Markus Schuler. Wir schauen jetzt in die Zeitungen von morgen und das sind keine Fake News. Christoph Wittelsbürger hat sie für uns.
Ja, guten Abend. Zentrales Thema der Pressestimmen von morgen ist die Studie der Bertelsmann Stiftung zur Kinderarmut in Deutschland. Wenn in einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Erde auch heute noch mehr als jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, dann läuft etwas schief, schreibt die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Und weil diese Zahl im Vergleich zum Jahr 2014 sogar fast gleich geblieben ist, mutet die Studie umso beschämender an. Denn das heißt, die Politik und auch die Gesellschaft wussten von den Zahlen. Und trotzdem wurde nicht genug unternommen. Die Wirtschaftsleistung wie auch Steuereinnahmen in Deutschland steigen jedes Jahr. Doch bei Kindern kommt davon wenig an. Die Ludwigsburger Kreiszeitung ergänzt, und in der Corona-Krise verschärfen sich diese Zustände noch, weil die ohnehin schon niedrigen Einkünfte der Eltern zum Teil noch geringer ausfallen, sei es durch Kurzarbeit oder gar durch Jobverlust. Und die Neue Osnabrücker Zeitung stellt heraus, von relativer Armut vor allem betroffen sind nach wie vor Alleinerziehende sowie Familien mit drei oder mehr Kindern. Es stimmt also, je mehr Sprösslinge, desto größer die finanziellen Risiken. Müsste es in einem Industriestaat, der angesichts niedriger Geburtenraten vergreist, aber nicht genau umgekehrt heißen, je mehr Kinder, desto kleiner das finanzielle Risiko. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so. Generell nötig ist eine Reform, die Leistungen des Staates für Kinder bündelt und gerecht verteilt. Spitzenverdiener bekommen über Steuerfreibeträge bisher mehr Geld für ihre Kinder als Familien mit kleinen Einkommen. Das ist absurd. Im Reutlinger Generalanzeiger heißt es, die Benachteiligung hat auch damit zu tun, dass viele Kinder in Elternhäusern aufwachsen, die nicht von Liebe, Zuwendung und Förderung geprägt sind, sondern von Problemen. Deshalb ist es wichtig, dass Kindergärten und Schulen möglichst schnell komplett geöffnet werden. Thema ist auch der Vorstoß von Bundesverkehrsminister Scheuer, eine EU-weite Maut zu etablieren. Dazu meint der Weser-Kurier aus Bremen: Der Vorstoß ist ein echter Scheuer. Die SPD und deren Umweltministerin Svenja Schulze sind sauer, weil es keine Abstimmung gab. Und durchdacht ist die Sache auch nicht. Warum sollten etwa Frankreich oder Österreich, die über funktionierende Mautsysteme verfügen, sich einem neuen Plan aus Deutschland unterwerfen? Für die Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung ist Scheuers Idee eine Nebelkerze, die nur den einen Zweck hat, sein eigenes Mautdebakel vergessen zu machen. Eine einheitliche Vignette für alle EU-Staaten? Chancenlos. Viel wichtiger und auch richtiger wäre eine Verkehrslenkung hin zur Bahn, vor allem was den Güterverkehr betrifft. Die Pkw-Maut dagegen besitzt absolut keine ökologische Funktion. Wieso also einführen?
Dankeschön, das war der Kollege Christoph Wittelsbürger mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war's hier bei uns. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht. Wir werden Sie weiter informieren. Ab 5 Uhr dann der Kollege Jörg Münchenberg. Um 7.15 Uhr hat er das Interview mit Manfred Weber von der CSU und der EVP-Fraktion im Parlament in Brüssel. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis demnächst und tschüss.